Meine Lieben, die Geschichte von Unglück und Wiederaufbau der Familie Elimelechs ist ein weithin bekannter Bestandteil der hebräischen Schriften. Die geschilderten Ereignisse, die Helden der Begebenheit, ihr Handeln und Charakter sind eine lehrreiche und sinnbildliche Episode des größten Weltgeschehens, die auch Heilsgeschichte genannt wird. Im ersten Kapitel wird uns der Schauplatz des Geschehens vorgestellt. Das Land Moabs wird nur nebenbei als der Ort erwähnt, an dem das Haus Elimelechs Unglück erleidet. Der wirklich wichtige Verlaufsrahmen ist Bethlehem, das Haus des Brotes. Die verwitwete Naomi, die auch ihre zwei Söhne verloren hat, steht ganz verwaist da. Als die Nachricht sie erreicht, dass es in ihrem Land und ihrem Volk wirtschaftlich wieder gut geht. Ein stiller und starker Entschluss entsteht in ihrem Herzen. Von nun an kann sie nicht mehr aufgehalten werden, in ihre Heimatstadt zurückzukehren. Selbst ihre ganz leeren Hände und ihre schwermütige Seele können sie daran nicht hindern. Ihre zwei Schwiegertöchter, die sie begleiten wollen, schickt Naomi selbst los zu ihren eigenen Familien zurück. Dabei ahnt sie gar nicht, dass ihr Elohim eine Aufgabe für sie bereithält. Sie soll Ruth, die Moabitin, mitnehmen, um sie in den Lebenskreislauf des auserwählten Volkes einzuführen. Nach dieser Entwicklung können wir beobachten, wie die zwei müden und verstaubten Gestalten ihr Ziel erreichen und wie ihr Erscheinen, trotz ihres trüben Zustands, die ganze Stadt in Erregung versetzt. So unbedeutend sie sich auch fühlten, ist dieser Aufruhr ein Vorzeichen von weiteren bedeutungsvollen Ereignissen. In ähnlicher Weise wird dereinst das ganze Jerusalem in Bewegung versetzt worden, als der unscheinbare König der Könige in die Stadt einzieht. Die alte und erschöpfte Witwe kann die neugierigen Fragen des Frauen nur schwer ertragen. Wie sollte sie ihrem Namen Naomi, also Lieblichkeit, noch gerecht werden? Nennt mich Mara, also Bitterkeit, sagt sie. Denn der Allgenugsame hat sehr große Bitterkeit über mich gebracht. Voll bin ich gegangen, doch leer hat mich Jehweh zurückkehren lassen. Diese Worte spiegeln ihren wahren Gemütszustand wider, denn sie ist noch nicht imstande, auf ihrem bisherigen Leidensweg die aufmerksam führende Hand Gottes zu sehen. Das damalige fromme Glaubensgut erhielt noch nicht die Zusicherung, dass den Gottliebenden alles zum Guten zusammenwirken wird. Es ist daher verständlich, dass Gutes und Übles, Lebendige und Tote, Ereignisse und Erfahrungen ihren Blick nach oben noch versperren. Die Lage Ruths ist kein bisschen besser. Sie ist zwar jung und kräftig, aber sie befindet sich nun in der Fremde und ist dadurch unausweichlich Vorurteilen ausgesetzt. Ihr Herz verbirgt jedoch ein unschätzbares Gut. Die unlängst gewonnene treue Ergebenheit zu Jehweh, dem Elohim ihres Wahlvolkes Israel. Ihr Glaube geht Hand in Hand mit weiteren Tugenden und dies ergibt eine positive Lebenseinstellung. Still und fleißig gibt sie ihr Bestes, um ihrer Schwiegermutter eine Stütze zu sein. Das Miteinander der beiden birgt etwas Universelles. Ihr Beispiel setzt einen hohen ethischen Maßstab an Schwiegertöchter und Mütter aller Zeiten und Kulturen. Das Buch Ruth regt alle Ausleger zu prophetischen Deutungen an. Es gibt mehrere Gründe dafür. An erster Stelle stehen die Begebenheiten, die mit den folgenden weitgehend prophetisch geladenen Begriffen benannt werden können. Heimkehr, Ernte, Ruhe oder Ruheplatz, Mitternacht, Gunst oder Gnade, Löser, Erlösung. Auf der anderen Seite sind es die Hauptfiguren, deren Eigenschaften und Taten an biblische Muster, Maßstäbe oder Urbilder erinnern. Die Festlegung und Erläuterung prophetischer Prototypen, Vorbilder und Ereignisse ist eine besondere Abteilung der Schriftenauslegung. Man kann und darf dabei die Ergebnisse anerkannter Leser und Lehrer hinzuziehen. Ich habe für dieses Thema die Kommentare der Brüder Hermann Rocke und des budapestanen Forschers Károly Balázs unter die Lupe genommen. Das Wichtigste und Fruchtbarste aber ist, den gottgehauchten Text mehrmals zu lesen und einwirken lassen. Das herzerwärmende Erlebnis, dass man vom Text persönlich angesprochen wird, wobei eine Bewunderung für die Wege und Größe Gottes entsteht, ist unerlässlich. Andererseits ist es wichtig, die Tatsache zu betonen, dass gerade im Bereich der Prophetiedeutung unterschiedliche Ergebnisse möglich sind. Hier sollten Liebe und gegenseitiger Respekt herrschen. Es wird daher dem Einzelnen überlassen, die Resultate genau zu prüfen und sie dann entweder zu verwerfen oder als Bereicherung anzunehmen. Am kritischsten sind, jene Erklärungen abzuwägen, die die Geschehnisse der Endzeit betreffen. Hier gilt das beruanische Prinzip, das heißt, was ganz besonders wichtig ist, das Wort mit aller Bereitwilligkeit aufnehmen und die Schriften täglich erforschen, ob sich dies alles so verhalte. Das können wir in Apostelgeschichte 17,11 nachlesen. Im Kapitel 2 begegnet uns nebenbei ein Begriff, den wir etwas unwillig benutzen, weil wir an ihn nicht glauben. Es geht um das Wort Zufall oder zufällig. Tatsache ist aber, dass der hebräische Ausdruck Mikre 10-mal in den Schriften vorkommt, mit der Bedeutung Zufall oder Geschick, Schicksal. Es ist vollkommen verständlich, dass wir, wenn wir uns der weltlich definierte Zufall fremd anmutet, da ein Element unseres Glaubensgutes gerade die uneingeschränkte göttliche Aufsicht ist, die unser Leben ohne Unterlass begleitet. Umso schöner und beruhigender ist die schriftliche Erläuterung des Begriffes in Ruth Kapitel 2, wo die junge Frau unwissend und unabsichtlich sich jenes Feld zur Ehrenlese aussucht, das sich später als Eigentum von Boas entpuppen wird. Ja, es gibt Zufälle. Das heißt, in Unkenntnis getroffene oder erlebte Entscheidungen, Ereignisse oder Wendungen im Leben, die sich aber für den Glaubenden allesamt früher oder später als göttliche Führungen und Fügungen erweisen. Ruth tritt in den Kapiteln 2 und 3 stärker in den Vordergrund. Durch ihren Charakter und ihre Handlungen gewinnt sie die Anerkennung aller Bewohner der Stadt. Sie ahnt nicht, wie sehr sie ihr Umfeld beeindruckt. Sie hat nämlich drei schwere Hürden brillant überwunden. Zuerst die des Glaubens, als sie sich mit erstaunlicher Entschlossenheit für Jehweh, den Elohim Israels, ausspricht. Kapitel 1, Vers 16. Das zweite Mal beweist sie Mut und Unternehmungslust, indem sie Arbeit sucht und bereit ist, die niedrigste Beschäftigung auszuüben, der nur Arme und Fremde nachgehen. 2:2. Dann braucht sie Tapferkeit und Demut, um sich gemäß den Anweisungen Naomis auf unbekanntes Terrain zu begeben. Sie wird nämlich Boas in der Nacht aufsuchen und ihre Bereitschaft zu einer Schwagerehre ähnlichen Beziehung signalisieren, das ist schon Kapitel 3, um damit das beinahe vollständig abgerissene Haus Elimelechs neu aufzubauen. Die Beurteilung der drei bestandenen Prüfungen kommt im Lauf des Geschehens dreifach positiv zum Ausdruck. Boas, der mächtige Verwandte, hat nur Worte des Lobs für den selbstlosen Einsatz Ruths. In Kapitel 2 können wir nachlesen. Später zeigen die Glückwünsche der Ältesten der Stadt zu ihrer Ehe von höchster Anerkennung, als sie Ruth neben Rachel und Lea stellen, die beide das Haus Israel bauten. Kapitel 4. Nach der Geburt des ersten Sohnes sind dann die Frauen der Stadt dran. Sie sprechen ihre Bewunderung so aus. Deine Schwiegertochter, die dich liebt, sie hat ihn geboren, sie, die für dich besser ist als sieben Söhne. 4, Vers 12, 15. Der Lebensweg Ruths gewährt uns mehrere und sehr unterschiedliche Ausblicke, prophetisch gesehen. Weit über 1000 Jahre später wurde der ansonsten mutige und unternehmungslustige Petrus mehrfach durch unangenehme Visionen heimgesucht. Wir kennen alle diese Geschichte. Er hätte diese am liebsten verscheucht und vergessen. Es bedurfte der wiederholten Überzeugungsarbeit, bis er bereit war, den frommen römischen Offizier Cornelius aufzusuchen. Der Primus unter den 12 wird aber von der Aufnahmebereitschaft des Proselyten und seines Hauses überwältigt. Mit feierlichen Worten verkündet er eine Wahrheit, die einst durch die Haltung Ruths, aber auch durch viele anderen Prophetenworten bezeugt wurde. In Wahrheit erfasse ich es nun, dass Gott nicht die Person ansieht, sondern dass ihm in jeder Nation der annehmbar ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit bewirkt. Diese Feststellung wird zur Grunderkenntnis des Evangeliums der Beschneidung, aber damit auch zum Wegebereiter des Evangeliums der Unbeschnittenheit. Wir sind dankbare und freudige Anhänger der Wohlkunde der Herrlichkeit Christi. Wir dürfen jedoch nie aus den Augen verlieren, dass sich die geheime und von uns hochgeschätzte Heilsverwaltung der Gnade zum Ende nähert. Das wird sinngemäß nach sich ziehen, dass unser Evangelium seine Gültigkeit auf Erden auch verlieren wird. In den letzten Jahren dieses Äons und erst recht im nächsten Äon wird somit Platz gemacht der frohen Botschaft der Beschneidung. Diesen dramatischen Äonenwechsel betrifft der zweite prophetische Lichtstrahl, der aus dem Lebensweg Ruths hervorgeht. Die Moabitin mit ihrer nicht-israelitischen Abstammung steht für jenen Teil der Nationen, die das Abschlussgericht des jetzigen, zum Ende neigenden Äons bestehen. Sie werden Gesegnete des Vaters genannt, die als Belohnung das Losteil des Königreichs einnehmen dürfen. Diese Ausgesonderte aus allen Nationen weisen die Merkmale Ruths auf. Ehrfurcht vor dem allein wahren Gott und praktische Hilfeleistungen zum Schutz und Aufbau des gefallenen Zeltes Israels. Sie werden alle ihre persönlichen Prüfungen bestanden haben, denn der Gerichtsspruch fällt äußerst günstig aus. Ich zitiere: Ich war hungrig und ihr gab mir zum Essen. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling und ihr führtet mich ins Haus. Ich war hinfällig und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr besuchtet mich. Was immer ihr an einem dieser geringsten meiner Brüder tatet, mir habt ihr es erwiesen. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 25. Es gibt aber viele Details, die uns an die jetzige Verwaltung erinnern. Naomi zum Beispiel verliert im Lauf der Ereignisse ihre Bitterkeit und entwickelt sich zur weisen Beraterin Ruths. Sie bleibt zwar im Hintergrund fast unsichtbar, aber ihre Weisheit und ihre trefflichen Ratschläge tragen entscheidend zur glücklichen Entfaltung der Geschichte bei. Wir dürfen mit Hochachtung an unseren leisen und unsichtbaren Berater denken, an den uns gegebenen Geist, der in uns wohnt und uns bis zum Tage Christi mit seiner versiegelnden Macht begleitet und bewahrt. In der Figur Ruths entdecken wir die geheimen Ansätze der herausgerufenen Gemeinde. Es gibt zahlreiche Einzelheiten in dieser alten Begebenheit, die den Rahmen des mosaischen Gesetzes sprengen, die weit über dessen Buchstaben hinaus auf die unausspürbare Gnade Gottes hinweisen. Ruths freiwilliger, aus starker innerer Überzeugung entsprungener Anschluss an den Kreis der Verehrer Jehwes ist ein anschauliches Bild des Glaubens. Nur aus diesem Brunnen entspringt die Kraft, alles Alte hinter sich zu lassen und zu vergessen, um sich so nach dem Zukünftigen ausstrecken zu können, wie Paulus formuliert, ich zitiere: So jage ich dem Ziele zu, nach dem Kampfreis der Berufung Gottes droben in Christus Jesus, Philipper 3, 14. Die außergewöhnliche Gunst, die Boas Ruth erweist, kommt reichlich zur Geltung, sowohl in seinen Worten als auch in seinen Taten. Hier ein paar Auszüge aus Kapitel 2. Meine Tochter, geh zum Auflesen nicht auf ein anderes Feld. Ich habe den jungen Männern geboten, dich ja nicht anzutasten. Wenn dich dürstet, dann geh zu dem Gefäßen und trinke. Es ist mir alles berichtet worden, was du getan hast. Jewe vergehrte dir dein Wirken. Tritt heran und iss von dem Brot und tauche dein Bissen in den Essig. Und Boas reichte ihr geröstetes Korn. Das war eine Köstlichkeit damals. Sie aß und wurde satt und ließ noch übrig. Da gebot Boas seinen jungen Männern, sie darf auch zwischen den Garben auflesen. Überdies sollt ihr für sie von den Sicherbündeln Ehren herausziehen, ja, herausziehen, und für sie zum Auflesen liegen lassen. Also die Frage Ruths ist verständlich und berechtigt. Weshalb habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, da ich eine Ausländerin bin? Boas hatte zwar handfeste Argumente für die erwiesene Gunst, ihre Barmherzigkeit Naomi gegenüber. Wir dagegen dürfen die unverdiente Gnade Gottes mit Bewunderung und Dankbarkeit zur Kenntnis und in Anspruch nehmen. Wir und alle Herausgerufene aus den Nationen waren einst gottlose Fremde ohne Erwartung und ohne irgendein zukünftiges Losteil. Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt, machte aus uns, der einst weiter Fernstehenden, zu Nahestehenden, durch das Blut seines Sohnes, damit wir nicht mehr Gäste und hoffnungslose Verweilende sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Glieder der Familie Gottes. Die Erkenntnis der Länge und Breite, der Höhe und Tiefe der Gunst Gottes, beschrieben in Epheser Kapitel 2, ist Gegenstand unseres inneren Verlangens bereits jetzt in unserer erniedrigten Gestalt. Der Entdeckungsweg zur Einsicht der Tiefen des Allmächtigen wird sich aber fortsetzen, äonisch, unbeschwert und ganz ballastfrei, so wie unser Herr Jesus unsere zukünftige Herrlichkeit in Johannes 17,3 definiert. Das äonische Leben aber ist, dass sie dich erkennen, den allein wahrhaften Gott und den du ausgesandt hast, Jesus Christus. Der kurze Nebensatz in Ruth 2, Vers 14 verdient unsere Aufmerksamkeit. Sie aß und sie wurde satt und sie ließ noch übrig. Dieser knappe Lagebericht ist typisch für die Art und Weise, wie unser Herr die Mengen mehrmals gesättigt hat. Die Ereignisse fingen immer mit ein wenig Brot und Fisch an und endeten mit dem Auflesen der Essensreste in mehrere Körbe. Ein Sattwerden, das noch Übriges zur Verfügung hat, ist das Urbild unseres Gesegnetseins. Auf unserem Weg des allmählichen Wachstums werden wir zwar immer wieder gesättigt, aber im Segen verbirgt sich stets noch etwas mehr. Es geht nicht nur um persönliche Befriedigung, sondern darüber hinaus vielmehr um die Befähigung, das Übrige des Segens mit anderen zu teilen. Aus dem dritten Kapitel sei nur kurz eine weitere Begebenheit erwähnt, die uns an unsere für lange Zeit geheim gehaltene Verwaltung erinnert. Es geht um die Begegnung Ruths mit Boas unter der Hülle der Nacht und um eine geheime Vereinbarung, deren Erfüllung auf den lichterfüllten Tag verschoben wurde, wenn alle Hindernisse aus dem Weg geräumt würden. Das werden wir vielleicht ein späteres Mal näher erörtern. Eine Lichtgestalt in der Geschichte Ruths ist Boas, dessen Name im Starken auch seine Persönlichkeit prägt. Er ist ein fähiger und vermögender Mann aus dem Familienkreis Elimelechs. Seine Größe leuchtet am meisten in seinem Inneren auf, als er sich der Ausländerin gegenüber hilfsbereit, herzensgut und barmherzig erweist. Menschliche Stärke äußert sich oft in Überheblichkeit, im Gefühl der vermeintlichen Überlegenheit, die sich immer im Recht wähnt. Eine Zuwendung aus dieser Position kann nur distanzhaltend von oben herab geschehen. Nicht so aber bei Boas. Seine ganze Persönlichkeit zeugt von taktvoller Dienstbereitschaft, aufrichtiger Zuvorkommenheit, Feingefühl und selbstlosen Anstand. Er ist ein unbestrittenes Symbol des Menschensohnes wie auch des erhöhten Herrn. In 2. Thessaloniker 1,9 ist die Rede von der Herrlichkeit seiner Stärke, die ihm Vollmacht verleiht im Himmel und auf Erden. Diese Stärke wurde zu unserer Schutzmacht. So wie Ruth im Schatten des starken Boas aufblüht und selbst mit Stärke erfüllt wird, um die zukünftigen Herausforderungen zu bewältigen, so sind wir mit Christus zusammen in Gott verborgen, um alle uns zugedachten Aufgaben großartig lösen zu können. Sollen unsere irdenen Gefäße noch so zerbrechlich sein, sind wir doch dazu berufen, alles zu vermögen in ihm, der uns kräftigt, in Christus Jesus, Philipper 4,13. Wir befinden uns inmitten der Gewalt seiner Stärke. Und das Anziehen der gesamten Waffenrüstung Gottes befähigt uns, allen Kriegslisten des Widerwirkers standzuhalten. Epheser 6. Am Tage Christi werden wir dann die letzten Schliffe bekommen, um mit ungeahnten neuen Kräften in den vollen Dienst dessen zu treten, der für seine Körperschaft, die vor dem Niederwurf des Kosmos auserwählten, sich selbst hingegeben hat. Göttliches Feuer wird uns prüfend umgeben, nicht um uns zu verzehren, sondern um das Verbrennbare, das Nutzlose, Vergängliche aus uns spurlos verschwinden zu lassen. Dazu kommt das bereits jetzt reinigende Wasserbad des Ausspruchs seines Mundes, damit er für sich selbst die herausgerufene Gemeinde herrlich darstelle. Nicht mit Flecken und Runzeln, sondern heilig und makellos. Epheser 5. Das wird der hinreißende Tag der Freilösung unseres Körpers sein, an dem wir unseren nunmehr unbeschränkten Dienst antreten werden. Wir werden in voller Würde und Herrlichkeit der Sohnschaft dastehen dürfen, als Vervollständigung dessen, der die ganze Schöpfung befreien wird, von der Sklaverei der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, bekannt aus Römer 8. Boas kam nur an zweiter Stelle als Löser in Frage, aber er will ohne Zögern dieses Amt übernehmen, sobald sich die rechtlichen Fragen klären. Der Text bezeichnet ihn als Goel. Er gehört damit, wenngleich nicht als nächster Verwandter, zur Reihe der möglichen Löser. In den hebräischen Schriften begegnet uns auch der göttliche Goel, Jehwe selbst, der von Hiob so beschrieben wird, 19,25. Ich aber, ich erkenne, mein Erlöser ist lebendig. Ein bekannter Vers aus Hiob. Jesaja nennt ihn 18 Mal Goel, der das Volk Israel von Feinden, die Einzelnen von Schuld und Übertretung lösen und erlösen will. Goel stammt aus dem Zeitwort Gaol und bezeichnet immer eine ehrenwerte Tätigkeit. Die Aktivität hat aber eine schwerwiegende Bedeutung, weil sie viel Einsatz erfordert. Das Ziel wird immer sein, eine entwürdigende Lage mit rechtmäßigen Mitteln zurechtzubiegen. Solche Missstände resultierten aus finanziellen Verlusten, Verstrickungen, kriegerischen Handlungen oder anderen Kalamitäten, die dazu führten, dass man Hab und Gut verlor, dadurch vielleicht in den Sklavenstand rutschte oder das Fortbestehen einer Familie in Gefahr geriet, wie in unserem Fall bei Elimelech. Die irdischen Goel oder Löser stammten meistens aus der Reihe der engsten Verwandten, die imstande waren, verpfändetes Anwesen für die alten, verarmten Besitzer zurückzukaufen. Ein zum Sklaven verkauftes Familienmitglied durch Lösegeldzahlung zu befreien. Oder in gewissen gesetzlich bestimmten Fällen Blutrache zu üben. Zu den Aufgaben der Löser gehörte auch das sogenannte Levirat, die Heirat mit der Witwe des eigenen kinderlosen Bruders. Der aus dieser Beziehung geborene Sohn übernahm den Namen und das Erbe des Verstorbenen, damit dessen Name und Haus aus Israel nicht getilgt wird. 5. Mose 25. Dies war, wohlgemerkt, die Verpflichtung des Bruders. Nach enger Auslegung der Regelung war Boas also kein Löser, der zur Schwagerehe verpflichtet gewesen wäre. Der Gesetzestext sieht sogar vor, dass der Bruder im selben Haushalt mit dem Gestorbenen gelebt haben muss. Selbst der nähere Verwandte, er kommt im Kapitel 3 und 4 zum Vorschein, war laut dem Text kein Schwager Ruths. Wir müssen den logischen Schluss ziehen, dass die Motive der Bewerbung Boas um Ruth nicht den gesetzlichen Vorgaben entstammten. Er bewegte sich vielmehr auf dem Pfad, der in 1. Korinther 12 als ein alles überragender Weg genannt wird. Ihr kennt die Passage und ihr wisst, worum es geht. Handelte er tatsächlich aus Sympathie, die zu Bewunderung, Zuneigung und schließlich zu Liebe führte, sollten wir dann an dieser Stelle eine Konfrontation mit meist jüdischen Kommentaren nicht scheuen, die das Fleischliche und Seelische dieser Beziehung manchmal sogar etwas pikant betonen. Selbst wenn wir mit Rabbi Yochanan aus dem 3. Jahrhundert der Moabitin eine derartige Schönheit zuerkennen, die die Männer in peinliche Verlegenheit brachte, sehen wir im Text keinen Anlass, bei Boas Unehrlichkeit festzustellen. Vielmehr zeigt das Wort von seiner vorsorglichen Aufmerksamkeit, den Ruf der Witwe zu beschützen, aber auch von seiner Zuvorkommenheit dem näheren Verwandten gegenüber, dem noch ein letztes Wort zugestanden wurde. Für das geistliche Verständnis hingegen ist dieser Sachverhalt im größeren biblischen Kontext glasklar. Vor uns steht Boas, ein Mann der Stärke, ein Angesehener der Stadt, ein Respektierter seines Hauses, ein Gefürchteter seiner Jünglinge und Mägde, dessen Herzensgröße aber auch offenbar wird. Ich frage euch, wie würde die Schöpfung unser aller Geschick aussehen, wenn da oben einer über uns regierte, der nur stark und angesehen, respektiert und gefürchtet werden sollte? Können wir die Tatsache genug schätzen, dass der Allmächtige uns sein Herz offengelegt hat? Das hat er reichlich getan im Sohn seiner Liebe, im himmlischen Boas, der das ganze All, das Alleineigentum des Schöpfers, restlos erretten, aussöhnen und zum Vater der Herrlichkeit zurückführen wird. Erwähnenswert ist die Anweisung Boas an seine Feldarbeiter, Ruth ja nicht anzutasten. Es ist bekannt, dass das Gleichnis unseres Herrn vom edlen Samen und dem feindlichen Angriff durch Beimischung des Taumelochs von seinen Zuhörern nicht verstanden wurde. Seine nachträgliche Auslegung, wie das ganze 13. Kapitel des Matthäusberichtes, ist eine reichliche Fundgrube von Schlüsseln und Methoden zur Deutung prophetischer Aussagen des Wortes. So erfahren wir hier, dass die Erntearbeiter, hier Schnitter genannt, Boten sind, die vom Herrn der Ernte beauftragt wurden. Das Fernhalten der Feldarbeiter von Ruth ist ein vielsagendes Bild über die Beziehung zwischen der Herausgerufenen und den im Dienste des Herrn stehenden Boten. Die Körperschaft Christi ist ein besonderes und ausschließliches Werk Gottes, das zu berühren den Boten nicht gestattet ist. In diesem Machtbereich wird nämlich ein Evangelium wirksam, in welches auch die Boten zu spähen begehren, so steht es im Worte. Die vorige Aussage stammt, wohlgemerkt, vom Apostel, der mit dem Evangelium der Beschneidung betraut wurde. Um wie viel mehr gilt das für die Auserwählten der gegenwärtigen Gnadenverwaltung? Es ist kennzeichnend, wie ernsthaft davor gewarnt wird, uns etwa verblenden zu lassen von Wichtigtuern, die durch vermeintliche Botenkontakte irreführende Rituale zelebrieren wollen. Nachzulesen in Kolosser 2, Vers 18. Der Lebensweg der berufenen Heiligen darf nie von Boten angetastet und durchkreuzt werden. Alle Erscheinungen und Phänomene, die sich auf Botschaften und Wirkungen von vermeintlich himmlischen Boten berufen, hat unser Apostel unter Anathema gestellt. Lest nach in Galater 1. Wir verleugnen nicht die Existenz und rege Aktivität der Herrscharen von Boten, aber sie sind uns nicht als Berater oder anderweitige Dienstleister zugeordnet, geschweige denn uns übergeordnet. Es gilt vielmehr die Mahnung des Wortes im 1. Korinther 6, 3. Der Apostel empört sich hier über die falsche Lösung gewisser Rechtsstreitigkeiten unter den Brüdern. Blamable Differenzen, die ja quasi überhaupt als Zeichen unmündiger Verhaltens entstehen, unverzüglich und ausschließlich von gereiften Heiligen zu bereinigen sind. Er stellt hierzu Fragen, die unsere zukünftige Würde aufleuchten lassen und auf unsere einstige Beziehung zu den Boten hinweisen. Wisst ihr nicht, fragt der Apostel, dass die Heiligen die Welt richten werden. Wenn nun die Welt von euch gerichtet wird, seid ihr dann etwa für so geringfügige Rechtssachen unzuständig? Wisst ihr nicht, dass wir Boten richten werden? Meine lieben Geschwister, das war ein Versuch eines Anfängers, die prophetischen Ausblicke aus Kapitel 2 von Ruth zu erörtern. Es bleiben noch zahlreiche Hinweise unerforscht oder kaum erwähnt. Lasst uns unsere Betrachtung mit dem letzten Vers des Kapitels schließen. So folgte sie, also Ruth, den Mädchen des Boas und las auf, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Ich erlaube mir eine freie Übertragung der Aussage auf die Verhältnisse der herausgerufenen Gemeinde. So wird sie, die Körperschaft, den gerechten Rechtssprüchen des Christus, der Richter aller ist, folgen und alles genau prüfen, während beider bevorstehenden Gerichte, damit auch nicht die kleinste Ehre der Schöpfung Gottes verloren geht, das heißt, unbeachtet und unversöhnt bleibt. Daher, meine Lieben, im Bewusstsein unserer würdevollen Berufung, lasst uns in der jetzigen Niedrigkeit aufmerksam und in Demut unseren Weg gehen, in freudiger Erwartung des Tages Christi. Amen.